Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Um das Spannungsverhältnis von Mut und Angst geht es in allen Büchern, über die wir heute sprechen. Um Homosexualität in der norwegischen Provinz, Schwimmen lernen trotz Angst vor dem Wasser und eine Frau, die Anfang des 20. Jahrhunderts allein eine Arktisexpedition überlebt. Mein Name ist Svenja Kretschmer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu den Büchern für junge Leserinnen und Leser. Eine klassische Geige hat 4 Saiten. Bei einer Hardanger Fiedel aus Norwegen liegen unter diesen 4 Saiten noch 5 weitere, die mitschwingen, sobald man die Violine anstreicht. Die preisgekrönte norwegische Autorin Elin Hansson lässt in ihrem Jugendbuch Zweiklang ganz viel mitschwingen, wenn sie die Geschichte von Thorleif erzählt, der die Hardanger Fiedel spielt und bei der Rückkehr aus der Großstadt in sein Heimatdorf auf homophobe Vorurteile stößt. Jana Magdans hat das Buch gelesen und macht auch die passende Hardanger Fiedel-Musik hörbar.
Norwegen ist ein Land, bei dessen Erwähnung immer gleich mitschwingt, wie progressiv, pluralistisch und liberal seine Gesellschaft ist. In diesem Jugendroman tritt neben die aufgeschlossene auch eine andere Seite dieses Landes, eine dörfliche, abgeschiedene und sehr traditionelle. Thorleif, die zentrale Figur des Romans von Elin Hansson, ist weich und empfindsam. Er hat es immer geliebt, bei seinem Großvater in der Geigenwerkstatt mitzuhelfen, wenn eine neue Hardanger Fiedel entstand. Und er verliert sich am liebsten in den traditionellen norwegischen Melodien, wenn er selbst den Bogen über die Saiten streicht und diesem besonderen Instrument vielschichtige Klänge entlockt. Kinder- und Jugendbuchautorin Elin Hansson beschreibt diesen einzigen Rückzugsort als krassen Gegensatz zu Thorleifs Elternhaus, in dem es ständig nach Tierblut riecht. Denn Bruder und Vater tun nichts lieber, als auf die Elchjagd zu gehen. Thorleif zog es immer schon zu seinem Goffer, wie er seinen Großvater im lokalen Dialekt nennt.
Goffers Werkstatt ist das Einzige, was ich seit meinem Fortgang vermisst habe. Der Geruch von frisch gehobelter Schwarzerle, von Lack. Herz. Seit ich denken kann, ist Goffers Geigenbauerwerkstatt einer der magischsten Orte, die ich kenne. Doch langsam mache ich mir Sorgen, denn wie soll er die feinen Handgriffe an den Geigen ausführen, wenn er so herumschludert wie eben?
Goffer hatte einen Schlaganfall, sodass Thorleif aus dem Musikinternat in der Stadt zurückkommen und mit anpacken muss. Kaum aus dem Bus ausgestiegen, wird er mit dem konfrontiert, was er eigentlich für immer hinter sich lassen wollte.
Immerhin bist du noch ganz der alte Thorleif. Ist auch schön. Und nicht zu so einem Fatzke verkommen, der nur noch Schwuchtelkaffee mit Schaumhaube trinkt, wie die in der Stadt. Ich beiße mir auf die Innenseite der Wange. Ich schmecke Blut. Schwuchtelkaffee. Das Wort ätzt sich in meine Gehörgänge.
Maike Blatzheim und Sarah Onkels haben das Norwegische vom Dorf in einen Fantasieslang übersetzt, der auch im Deutschen den Kontrast zwischen Thorleifs zwei Welten einfängt. Die Stadt, in der er so akzeptiert wird, wie er ist, nämlich offen schwul, und das ländliche Milieu, in dem er ständig auf der Hut ist. Denn alle, die hier anders sind, werden bekämpft, notfalls mit Fäusten. Die Situation spitzt sich zu, als Thorleif sich in den japanischen Gastdozenten an der örtlichen Musikschule verguckt.
Er legt seine Hand auf meine Schulter und drückt sie sanft. Ein warmer Strom fährt von der Wirbelsäule durch den ganzen Körper. Vielleicht liegt es daran, dass ich den Geigenkoffer mit der Meisterfiedel auf dem Rücken habe. Jedenfalls versetzt mir die Berührung einen kleinen Stoß. Ich schwanke nach vorn und bevor ich nachdenken kann, übernimmt mein Körper. Meine Hand bewegt sich auf Horimios Gesicht zu. Meine Lippen finden seine. Ich küsse Horimio. Ich küsse ihn. In der Berghütte. In Alt-Säckingen. Das Geräusch eines Autos, das mit quietschenden Reifen auf den Parkplatz fährt, zerreißt die Stille. Ich drehe mich um. Erst jetzt bemerke ich, dass eine der Notausgangstüren offen steht und man direkt in den Raum schauen kann.
Thorleif hilft während seines Heimatbesuchs in der Musikschule aus und trifft dort immer wieder auf Horimio. Damit nicht genug schwelen in seiner Herkunftsfamilie Zwist und Eifersucht, seitdem Thorleifs Mutter wenige Jahre zuvor gestorben ist. Zusammen mit der offenen Feindseligkeit seiner Jugendfreunde ist das fast schon zu viel. Würde die Autorin nicht immer wieder das Tempo herausnehmen und ihren jungen Helden zur Ruhe kommen lassen? Dann nämlich, wenn er bei Goffa in der Werkstatt ist.
Von der Decke hängen 3 Geigen. Goffer hat über 30 Jahre damit verbracht, eine unverwechselbare Farbgebung zu entwickeln. Ein Teil des Geheimnisses ist, dass er für die Lackierung des Bodens Tee statt Kaffee verwendet. Und Gommas, also Omas, alte Höhlensonne aus den 1970ern.
Instrument und Musik sind in diesem Jugendroman immer wieder Referenzpunkt und Resonanzboden. Das Wissen über die Hardanger Fiedel mit ihren 5 mitschwingenden Metallsaiten hat Hansson sich nicht für dieses Buchprojekt angeeignet. Sie spielt das Instrument selbst seit ihrer Kindheit. Ein QR-Code am Anfang des Buchs führt zu einer Playlist mit einem Soundtrack. Die Volksmusik bietet eine eigenwillige Kulisse, vor der Thorleif mit sich selber ringt. Auch wenn manche Wendungen in der Handlung vorhersehbar sind, gelingt es der Autorin mit ihrer ungewöhnlich sensiblen Hauptfigur, dass man ihr dennoch folgt. Den inneren Konflikt, zum eigenen So-Sein zu stehen, transportiert sie glaubwürdig. Zum Glück lässt Elin Hansson Thorleif damit nicht allein. Denn es gibt noch seine beiden engsten Freunde in der Stadt.
Von wegen, du hältst uns auf dem Laufenden, beschwert sich Kim. Einen Snap? In 3 Tagen? Bist du da draußen plötzlich den Amish beigetreten oder was? Sorry, sag ich. Es war ein bisschen chaotisch. Und dann berichte ich ihnen von der Begegnung mit dem japanischen Gastdozenten. Oh Lord, sagt Kim. Klingt ganz danach, als hätte er eine deiner Saiten in Schwingung versetzt. Pun intended. Ich schnaube.
Sprachlich leicht und emotional durchaus fordernd hat Elin Hansson einen abwechslungsreichen Jugendroman geschrieben. Sie gewährt nicht nur Einblicke in den inneren Tumult eines Teenagers in Norwegen, sondern auch in die Gesetzmäßigkeiten des Lebens in einem entlegenen Bergdorf mit seiner traditionellen Musikkultur und wunderbaren Handwerkskunst.
Das sagt Jana Magdans über Zweiklang von Elin Hansson. Aus dem Norwegischen übersetzt haben Maike Blatzheim und Sarah Onkels. Erschienen im Arktis Verlag ab 14 Jahren. Noch haben nicht alle Kinder in Deutschland Sommerferien. Bei manchen dauert es noch bis Anfang August, aber Sommer ist es so oder so. Und Sommerzeit ist Schwimmbadzeit. Und für viele Kinder auch die Zeit, schwimmen zu lernen. 2 neue Bilderbücher erzählen von Schwimmbädern und anderen Gewässern und davon, dass längst nicht nur Kinder manchmal skeptisch bis ängstlich am Beckenrand stehen. Maria Riederer hat sich die beiden Bücher angesehen.
Schwimmbad. Mit diesem knappen Titel überschreibt Autorin und Illustratorin Eilika Mühlenberg ihr Bilderbuch. Schon auf dem Einband beeindrucken die Farben, alle Schattierungen von Blau und Grün, sowie ein munteres Treiben von Kindern und Erwachsenen, die im Wasser schwimmen, planschen, tauchen oder sich vom Sprungturm stürzen. Noch bevor man das Buch öffnet, verspürt man bereits Lust, die Badesachen zu packen, falls man zu den Menschen gehört, die gerne ins Wasser gehen. Illustratorin Anne Grobe steigt ebenfalls mit Wasserfarben in Pool, Türkis, Blau und Grün in ihr Buch ein. Zusammen mit Autorin Maike Harell hat sie »Wie ein Fisch im Wasser« eine Geschichte vom Schwimmenlernen gestaltet. Es ist die Geschichte von Mia und ihren Eltern.
Im Sommer glitzert der See so einladend, dass man direkt hineinspringen möchte. Wenn Mama und ich mit dem Fahrrad daran vorbeifahren, schreit Mama, oh, da möchte ich sofort reinspringen. Dann schließen wir unsere Fahrräder ab, rennen zum Steg und springen rein. Nein, ganz so schnell geht es nicht. Erst bläst Mama mir die Schwimmflügel auf, dann springen wir rein. Wenn ich mit Papa am See vorbeifahre, halten wir nicht an, obwohl es heiß ist, obwohl der See so schön glitzert.
2 Personen aus dieser Familie lieben das Wasser, Mia und ihre Mutter. Einer hält sich lieber fern. 2 aus der Familie können noch nicht schwimmen, aber nur einer versteckt seine Scheu vor dem Wasser.
Papa sagt, ich mag den Badesee nicht. Ich hasse Sand. Und wenn Mama sagt, wir können zudem mit der Wiese fahren, sagt Papa, dass er auch kein Gras mag, weil das so an den Füßen kitzelt.
Maike Harell erzählt von der Scham des Vaters, der nicht zugeben möchte, dass er nie schwimmen gelernt hat. Mit Mühe lässt er sich zu einem Schwimmkurs überreden und erntet am Ende die Früchte seines Mutes. Er muss sich nicht mehr herausreden und findet Freude am Wasser zum Stolz seiner Tochter, die auch bald ihre Schwimmflügel ablegen kann. In Eilika Mühlenbergs Buch Schwimmbad ist es der junge Tomi, der sich fragt, ob es eigentlich wirklich nötig ist, schwimmen zu lernen. Vater und Bruder tun alles, um seine Begeisterung zu wecken. Das allerdings ist nur die Rahmenhandlung zu einem wahren Universum an Wasser- und Schwimmbadgeschichten. Das Buch hat zwar Bilderbuchformat, aber doch stolze 64 Seiten. Eilika Mühlenberg verzichtet dabei auf längere Textpassagen. Die Rahmengeschichte funktioniert durch kurze Dialoge im Comic-Stil. Aber auch die Sachinhalte, etwa über Schwimmstile, die Geschichte der Bademode und Schwimmbadkultur, über Sicherheit im Wasser oder Schwimmbäder in der Malerei, leben von der Kunst ihrer Illustration. Sie verbindet Aquarellfarben, Zeichnungen und Fotos zu abwechslungsreichen Collagen und illustriert durchgehend in Doppelseiten. Ein Beispiel für das Zusammenspiel von Text und Bild ist der Eingang zum Schwimmbad mit seinem Schilderwald.
Schwimmer, Nichtschwimmer, Bademeisterin, Sprungtürme, Umkleide, Liegestühle, Badesee, Schwimmbadkunst.
Erst im Nachhinein stellen sich die Schilder als Kapitelüberschriften heraus, eine der vielen witzigen Ideen im Buch. Dazu gehören auch der Vergleich der Schwimmstile von Mensch und Tier und Gummiente oder die schönsten fiktiven Schwimmabzeichen neben den echten oder historischen wie Seepferdchen, Frei- und Fahrtenschwimmer.
Nichttaucher, prima Randspringerin, tolle mutige Springversuche, Turboschwimmer, tapferer Nichtschwimmer.
Indessen unternimmt Tomi erste Schwimmversuche mit Flügeln und Schwimmnudel. Dazu studiert er gemeinsam mit den jungen Betrachterinnen und Betrachtern des Buches die Schwimmlandschaft und ihre Menschen und macht sich seine Gedanken.
Muss das sein? Macht das allen Kindern Spaß? Haben die gar keine Angst? Ich habe es doch schon versucht. Ich gehe unter wie ein Stein. Das lerne ich nie.
Vater und Bruder bleiben gelassen und lenken Tomi ab, zum Beispiel mit Eis, von der nicht enden wollenden Eiskarte, an der die Illustratorin und Texterin sichtbar Spaß hatte.
Barry und Himby, Deep Ocean, Eisminzi, Oliver Twisty, Montedolo, Gurkimanji, Lolo Rosso.
Der Exkurs in die Malerei von Catherine Bradford mit Schwimmbadmotiven und Anregungen, auch selbst Wasser zu malen, ist eine der letzten Stationen, bevor Tomi auf einer wunderschönen, zeichnerisch pointierten Doppelseite mit äußerster Konzentration einen neuen Versuch wagt und endlich schwimmt. Beide Titel erzählen also Geschichten vom Schwimmenlernen, wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise. Wie ein Fisch im Wasser von Maike Harell und Anne Grobe ist ein klassisches Bilderbuch ab 4 Jahren mit einer stringent erzählten Handlung. Die Illustrationen sind farbenfroh und ermutigend, es wird viel gelächelt und gelacht und das Wasser glitzert und sprudelt fröhlich mit. Eilika Mühlenbergs Buch ist dagegen eher ein Mosaik, in dem sich eine Geschichte verbirgt, die aber nicht die Hauptrolle spielt. Laut Verlag ist das Buch ab 6 Jahren, begeisterte im Test aber auch einen 4-Jährigen. Dass in beiden Büchern auch ein Mädchen mit Burkini mitschwimmt und neben viel nackter, rosa Haut auch dunklere Typen am Badesee und im Schwimmbad sind, dürfte man bei Büchern aus dem Jahr 2025 als Selbstverständlichkeit betrachten. Tatsächlich ist die Vielfalt der Menschen in Schwimmbädern besonders präsent und löst sich gleichzeitig auf in dem, was alle genießen oder dem sich doch immerhin alle annähern, dem Wasser.
Maria Riederer stellte Eilika Mühlenbergs Bilderbuch Schwimmbad vor. Der Gerstenberg Verlag empfiehlt es ab 6, Maria Riederer bereits ab 4 Jahren. Und Wie ein Fisch im Wasser von Maike Harell mit Illustrationen von Anne Grobe, Annette Betz Verlag, ab 4. Die deutsch-französische Bilderbuchkünstlerin Isabelle Pin illustriert und schreibt für verschiedene Altersgruppen und in unterschiedlichen Stilen. Sie erfindet Geschichten über Tiere und Freundschaft, erklärt Zusammenhänge wie die Herkunft der Bestandteile eines Butterbrotes und illustriert auch Bücher für andere Autoren wie Heinz Janisch oder Paul Maar. Mehr als 60 Bücher von ihr sind in 20 Sprachen veröffentlicht worden, viele erhielten Auszeichnungen. Damals Der Dodo vom Aussterben und Überleben der Arten und Ich bin Coco, das Leben von Coco Chanel sind 2 Beispiele für Sachbücher aus ihrer Hand. Für ihr jüngstes Buch, ebenfalls ein Sachbuch mit dem Titel Ada Blackjack, Überleben auf der Bäreninsel, ist Isabelle Pin nach Alaska gereist. Ich habe Isabelle Pin gefragt, wer war denn Ada Blackjack?
Ada Blackjack war eine Inuitbergfrau, die 1898 geboren ist im Alaska an der Beringregion. Und sie ist später als Kind in eine Missionarschule gegangen, mit 13 ungefähr, und sie hat dort Englisch gelernt. Und dann hat sie mehrere Kinder bekommen, die sind gestorben und einer, Bennett, hat überlebt. Und sie hat mit 23 teilgenommen an einer Expedition mit 4 anderen weißen Männern. Und die Expedition hat das Ziel nach Sibirien und dann auf die Wrangen Island zu gehen, um die in Besitz zu nehmen. Und die war die einzige Frau. Die sind insgesamt 2 Jahre geblieben und die Männer sind gestorben und die war die einzige, die dort überlebt hat mit einer Katze. Und die hat teilgenommen an dieser Expedition, um das Geld zu verdienen für die Behandlung von ihrem kranken Sohn Bennett.
Und was hat Sie an dieser Geschichte so fasziniert, dass Sie dann darüber ein Buch machen wollten?
Also ich habe eigentlich an dieses Buch, was Sie erzählt haben, von damals der Dodo gearbeitet. Und ich habe nach Forscherin gesucht und ich bin auf die Geschichte von Ada Plajak gestoßen. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass sie die einzige Überlebende war zwischen 4 Männern. Und ich habe gedacht, wie kann eine Frau überleben, wo 4 andere starke, große, weiße Männer gestorben sind. Wie ist das möglich? Wie hat sie das geschafft? Und ich habe diese Dodo-Buch zu Ende gemacht und dann, ich habe das wieder aus der Schublade genommen, die Geschichte von Elda. Und ich habe angefangen zu recherchieren und diese Frage habe ich nicht losgelassen, weil ich wollte für mich verstehen, wie kann man überleben alleine, als Frau, als junge Frau da, wo es so schwierig ist.
Das Buch ist jetzt eingeteilt in verschiedene Kapitel. Und zwar gibt es einmal die Völker der Arktis, dann Adas Leben vor der Expedition, die Expedition selbst, ihr Leben nach der Expedition und heute. Warum haben Sie sich für diesen Aufbau entschieden?
Am Anfang wollte ich eine Biografie machen, wo es anfängt, als sie geboren und dann als sie gestorben. Und dann habe ich recherchiert. Ich habe so festgestellt, dass sie noch Familie hat, die noch leben. Das sind jetzt Enkelkinder, die leben in Amerika und die leben auch in der Bering-Region. Und ein Teil ist noch Inuit-Berg. Und ich habe gedacht, es ist interessant für Kinder zu verstehen, wie die Person jetzt leben dort. Deswegen wollte ich, dass dieses Buch nicht endet mit Ada, aber dass es weitergeht bis heute.
In dem Buch und in Ada Blackjacks Geschichte spielen ja auch Kolonialisierung, Rassismus, neue Krankheiten, die die Euroamerikaner mitgebracht haben und auch Misshandlung eine Rolle. Wie sind Sie denn an diese Themen herangegangen, dass Sie die auch für Kinder erzählen können?
Das war sehr, sehr schwierig. Ich habe sehr viel rausgefunden, eigentlich Misshandlungen, die passiert sind. Das Buch ist ab 8 Jahre und da war so einige, was ich nicht beschreiben könnte, was zu schwer war. Und ich habe gedacht, ich kann das aber nicht darüber reden, das geht nicht. Und ja, ich habe probiert, darüber zu erzählen und dass es altersgerecht ist, ohne Tabu.
Eine Theorie, die ich habe, ist, dass Sie ja die Hoffnung auch einfach sehr zentral in die Geschichte mit einbringen. Sie haben ja schon erzählt, Ada Blackjack war die einzige Frau, die einzige Inupiat auf dieser fremden Insel. Sie hat über 2 Jahre da gegen Heimweh gekämpft, gegen die Kälte, gegen gefährliche Tiere und auch die Männer sind nicht alle mit ihr gut umgegangen. Als dann die Männer vor ihr alle gestorben sind, ist sie mehr als 2 Monate vollkommen allein gewesen, nur in der Gesellschaft einer Katze. Und in ihrem Buch ist trotzdem, finde ich, die Hoffnung absolut zentral. Haben Sie das so gemacht, weil Sie für Kinder erzählen?
Nein, ich glaube, also meine Theorie ist, sie hat überlebt mit dieser Hoffnung, dass sie wieder ihren Sohn sieht und dass er wieder gesund wird und so. Und deswegen ist in ihrer Geschichte, so wie in das Buch, so Hoffnung der große Thema, so dass man alles vielleicht mit Hoffnung auf ein besseres Leben überleben kann und mit Liebe auch.
Sie haben das Buch ja auch illustriert. Es gibt ein paar Landkarten, viele sehr poetische Bilder, wenn es um Adas Träume geht, viel Weißraum, dann feine Tuschezeichnungen und leuchtend bunte Farbtupfer in Aquarell. Was war Ihnen denn bei der Gestaltung wichtig?
bei der Illustration. Mir war das Allerwichtige und auch bei der Text, dass alles so exakt ist wie möglich. Und mein Ziel war, dass wenn ich die Zeichnung zeige im Nome, im Alaska, dass die Leute sagen, genau ist es so. Das ist genau so, wie das ist. Dass alle Details, die Straße, Nome damals, so künstlerisch, ob es so gut aussieht oder ob es schön ist, war mir nicht so wichtig. Mir war wichtig, dass es genauer ist.
Sind Sie deshalb dann auch 2022 selbst in die Arktis gereist, um Ihre Bilder dort zu zeigen? Oder warum war so eine Recherchereise in diesem Fall wichtig?
Ich habe gemerkt, ich kann nicht ein Buch schreiben über eine Frau, die wirklich gelebt hat in einer Region, die ich gar nicht kenne, ohne dahin zu gehen, ohne die Leute selber zu treffen und versuchen, die echte Landschaft, die richtigen Menschen zu sehen. Ich habe gedacht, ich kann nicht aus meinem Schreibtisch in Berlin so ein Buch machen. Und das Buch wär ganz anders gewesen. Ich könnte spüren, wie das ist, dort zu leben. Das hat einen ganz anderen Eindruck gegeben, die Landschaft, das Meer zu sehen und wie die dort leben.
Und wie hat die Familie auf Sie reagiert von Ada Blackjack? Waren Sie die Erste, die so intensiv nachgeforscht hat?
Ja, am Anfang waren sie ein bisschen so skeptisch. Also ja, ich musste mich vorstellen. Ich musste sagen, was ich mache, warum ich das mache, was ist mein Ziel. Und ich habe die ersten Bilder gezeigt und die haben gesagt, ja, genauso stellen wir uns vor, wie es damals war. Und die haben sich dann gefreut. Ich habe immer noch jetzt Kontakt mit dem. Die schicken mir Fotos und so und ja. Ich möchte eigentlich nochmal dahin gehen. Ich möchte das Buch im Inupiaq übersetzen lassen. Und ja, wir sind natürlich mit dem Gerstenberg Verlag auf der Suche nach einem amerikanischen Verlag. Die politische Situation jetzt in Amerika macht es ein bisschen schwierig. Wir verlieren nicht die Hoffnung, dass es irgendwann passiert. Und das wäre für mich ein großer Wunsch. Das Buch auf Inupiaq und auf Englisch dort im Nome und im Inupiaq Cultural Center, das wäre so ein Traum.
In Ihrem Buch schreiben Sie ja, dass nach Adas Rückkehr von der Expedition viele positive Berichte erschienen sind, aber auch einige, in denen ihr schlimme Dinge vorgeworfen wurden, weil eben diese vier Männer gestorben sind bei der Expedition. Und Sie schreiben auch, dass Ada Blackjack deshalb nie wieder über die Expedition sprechen wollte. Wie ist das denn heute oder auch im Lauf der Zeit? Wie hat sich das verändert, die Rezeption auf Adas Geschichte?
Also sie ist weiter nicht so sehr bekannt und es gibt viele Leute im Nome, die wissen nicht über sie und die Familie versucht, dass ihre Geschichte immer mehr bekannt wird und dass sie richtig erzählt. Das ist eben sehr wichtig. Ne? Also die Native im General und die Inupiaq besonders, die wollen natürlich, dass ihre Geschichte, alles was passiert ist, wegen Kolonialismus und Misshandlung richtig erzählt wird. Man hat verstanden, was sie wirklich gemacht. Ihre Geschichte wird überhaupt nicht so kritisch, aber sie ist weiter ziemlich unbekannt. Ne? Mhm. Man erinnert sich ja viel von Männergeschichte und weniger, was Frauen gemacht haben zu dieser Zeit.
Isabelle Pin über die Arbeit an Ada Blackjack, Überleben auf der Bäreninsel. Erschienen ist das Sachbuch im Gerstenberg Verlag ab 8 Jahren. Das war das letzte Buch der Bücher für junge Leserinnen und Leser für heute. Nächste Woche zur gleichen Zeit stellen wir Ihnen unter anderem aktuelle Kinder- und Jugendkrimis vor. Hier im Programm folgt jetzt Computer und Kommunikation. Mein Name ist Svenja Kretschmer. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.